Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Unglaublich viele Eltern waren im Winter richtig verzweifelt. Das kranke Kind zu Hause, aber Fieber- und Hustensäfte waren in der Apotheke fast nicht mehr zu bekommen, wegen Lieferengpässen. Das soll nicht nochmal passieren in Zukunft. Das Bundeskabinett hat heute einem Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Karl Lauterbach zugestimmt.
Das leisten wir uns für Kinder, weil ich das nicht noch einmal erleben möchte, dass wir hier die Kinder nicht versorgen können, dabei die gleichen Medikamente in Holland angeboten werden.
Wie das neue Arzneimittelgesetz die Engpässe bei wirklich vielen Medikamenten beheben soll, das ist eins unserer Themen heute. Und wir schauen auf die Rolle von Söldnertruppen im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und wofür die eingesetzt werden, so wie die berüchtigte Wagner-Gruppe.
Das sind Einsätze, die häufig einen irregulären oder einen Spezialcharakter haben, also beispielsweise Sabotage, aber auch Terror gegenüber der Zivilbevölkerung. Als besonders gefährliche und im Fall von Wagner häufig auch besonders brutale Einsätze.
Das sagt Sicherheitsexpertin Sarah Pagung von der Körber-Stiftung. Wie wichtig diese privaten Armeen für Russland sind. Auch das schauen wir uns an. Heute am 5. April. Es ist Mittwoch. Ich bin Rahel Klein und ich freue mich, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Penicillin haben wir nicht mehr. Fiebersaft für Kinder? Nee, das können sie aktuell vergessen. So hat sich das in der Apotheke vor allem im vergangenen Winter oft angehört, als viele Menschen krank waren und es gleichzeitig aber extreme Lieferschwierigkeiten bei vielen Medikamenten gab. Die Bundesregierung will jetzt dafür sorgen, dass es solche Engpässe in Zukunft nicht mehr gibt. Aglaya Dana aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wie will sie das schaffen?
Das Kabinett hat heute eine Arzneimittelreform auf den Weg gebracht. Die Vorschläge dazu kamen vom Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Und der will dafür sorgen, dass es für Firmen in Deutschland und auch in Europa insgesamt lukrativer wird, Arzneimittel einerseits zu liefern, aber auch hier zu produzieren. Es soll auf dem Markt quasi ein größeres Angebot geben. Bisher ist es nämlich so, dass die meisten Medikamente aus China kommen oder aus Indien. Und wenn da zum Beispiel mal eine Fabrik weniger produziert, weil da viele Leute krank sind oder woanders die Nachfrage stark wächst, dann kann es auf dem Weltmarkt direkt eng werden und auch bei uns in Deutschland. Das heißt, wir sind da sehr abhängig von China und Indien.
Und wie will Lauterbach jetzt für mehr Unabhängigkeit sorgen?
Also nehmen wir mal das Beispiel Antibiotika. Da sollen Krankenkassen hier in Deutschland Anreize bekommen, Verträge zu schließen mit Firmen, die überwiegend in Europa produzieren, um eben die Produktion wieder anzukurbeln. Es braucht da diese Anreize, weil die Produktion von Medikamenten in Europa in der Regel teurer ist als in Asien und deswegen können europäische Produkte auf dem Markt oft nicht mithalten. Und deswegen will die Bundesregierung auch insgesamt bei Medikamenten die Preisgestaltung lockern. Preise werden nämlich bisher zum Teil künstlich niedrig gehalten über Festpreise oder Rabattverträge. Und das soll bei bestimmten Medikamenten wegfallen, zum Beispiel eben bei Mitteln für Kinder. Du hast es ja auch schon erwähnt, dass da besonders viel Knappheit herrschte. Und Lauterbach hat erklärt, dass Firmen, die solche Mittel verkaufen, die Preise einmalig um bis zu 50% erhöhen können.
Damit wird es auf den Schlag für die Arzneimittelfirmen interessanter, Arzneimittel für Kinder in Deutschland zu liefern oder gar zu produzieren. Also deutliche Preissteigerung. 50% können die Preise angehoben werden. Das leisten wir uns für Kinder, weil ich das nicht noch einmal erleben möchte, dass wir hier die Kinder nicht versorgen können, dabei die gleichen Medikamente in Holland angeboten werden.
Das heißt aber, die Niederlande, ne, die haben nicht die gleichen Probleme wie wir hier mit Arzneimittelknappheit, oder wie?
Also zumindest nicht bei den leichten Medikamenten, die man rezeptfrei bekommt. Die gibt es nämlich dort in Drogerien, gibt es ja in vielen Ländern. Ne? Und das macht den Markt insgesamt größer, deswegen haben die mehr auf Lager. Im Winter gab es im Grenzgebiet zum Teil richtig Ansturm von Leuten aus Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen, die dann eben im Nachbarland Fiebersaft und Schmerzmittel kaufen wollten. Und das soll eben in Zukunft nicht mehr passieren. Es gibt auch Leute, die wohnen nicht in der Nähe der Niederlande. Und deswegen sollen in Deutschland wichtige Medikamente in Zukunft stärker auch auf Vorrat gelagert werden, sodass immer genug für mindestens 3 Monate da ist.
Wie finden die Krankenkassen diese Reform? Weil auf die kommen ja wahrscheinlich dann höhere Kosten zu, oder?
Ja, und von den gesetzlichen Kassen kommt deswegen auch Kritik. Der Spitzenverband GKV sagt, dass mehr Geld für die Pharmaindustrie das Problem mit den Lieferengpässen nicht komplett löst. Die seien nämlich vielfältiger und komplexer. Und das sehen aber auch die Apothekerverbände ähnlich. Auch die bezweifeln, dass diese Änderungen die Lieferengpässe wirklich komplett beenden werden.
Die Bundesregierung ist da offensichtlich ein bisschen optimistischer. Sie hat heute die Arzneimittelreform auf den Weg gebracht. Damit sollen Lieferengpässe bei Medikamenten in Zukunft verbessert werden. Die Hintergründe dazu hatte Aglaya Dana aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Unter anderem in russischen Gefängnissen soll er Söldner für den Krieg gegen die Ukraine rekrutieren.
Первый грех – это дезертирство. Никто не дает заднюю.
Die schlimmste Sünde ist Desertieren. Niemand fällt zurück, niemand zieht sich zurück, niemand ergibt sich in Kriegsgefangenschaft. Das sind die Regeln, die Jewgeni Prigoschin bei der Rekrutierung aufstellt, zu sehen in einem Video aus dem September letzten Jahres. Seine Söldnergruppe Wagner ist berüchtigt für ihre Brutalität, kämpft als private Armee im Krieg gegen die Ukraine, gehört also nicht offiziell zu den russischen Streitkräften, aber verfolgt russische Interessen. Jetzt meldet der britische Geheimdienst, dass Russland die Wagner-Gruppe ersetzen lassen und eine neue Privatarmee aufbauen will. Was dahinter stecken könnte und warum diese Söldnertruppen für Russland so wichtig sind, darüber habe ich mit Sarah Pagung gesprochen von der Körber-Stiftung. Frau Pagung, wenn die Informationen vom britischen Geheimdienst stimmen sollten, was glauben Sie, warum will Russland, die russische Führung, die Wagner-Gruppe loswerden?
Also aus Sicht des russischen Machtsystems ist es immer wichtig, eine gewisse Konkurrenz zwischen unterschiedlichen Akteuren zu haben, weil das einfach dafür sorgt, dass das System in der Balance bleibt, dass kein Akteur zu stark wird und dass man diese auch gegeneinander ausspielen kann. Also das könnte eine mögliche Erklärung für diese Gerüchte oder für diese Berichte sein, ob das wirklich so weit kommt oder ob das vielleicht auch etwas ist, was gar nicht stimmt oder auch vielleicht bewusst gestreut wird, ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Frage.
Das heißt aber, wenn Sie sagen, es sollen immer auch Konkurrenzsituationen sein, jetzt gab es in den letzten Wochen, Monaten ja auch immer wieder Berichte darüber, dass Prigoschin, der Chef dieser Wagner-Gruppe, sich gegen die russische Militärführung gewandt hat. Kann das auch ein Grund sein, dass Putin, dass die russische Führung denkt, wir haben die nicht mehr richtig unter Kontrolle?
Nein, das glaube ich nicht. Also wenn wir uns nicht anschauen, wie die Zusammenarbeit zwischen der Gruppe Wagner und auch der offiziellen russischen Armee funktioniert, dann sehen wir eben, dass beide aufeinander angewiesen sind, insbesondere auf Wagner, auf die russische Armee, und die strukturelle Zusammenarbeit durchaus vorhanden ist und eigentlich ganz gut läuft. Der Grund, warum Prigoschin so ja sehr öffentlich und sehr auch vehement immer wieder das Verteidigungsministerium kritisiert, ist sicherlich eher der Grund, dass er aus der Schwäche der russischen Armee, die wir im letzten Jahr gesehen haben, versucht, seine eigenen Vorteile zu schlagen. Es ist eher vielleicht eine Konkurrenz um Aufmerksamkeit, auch gerade Putins oder der Führung, und sich selbst eben als besonders wertvoll, hilfreich darzustellen.
Jetzt mal unabhängig davon, ob die Berichte stimmen, dass die Wagner-Gruppe vielleicht ersetzt werden soll, dass Putin nicht auf Söldnertruppen verzichten will, das scheint ja klar zu sein. Warum sind die überhaupt so wichtig für ihn?
Also private militärische Unternehmen, wie ja vor allen Dingen Wagner eins ist, haben in den letzten Jahren für Russland ganz unterschiedliche Aufgaben erfüllt. Es waren aber meistens Aufgaben in einem Bereich, in dem Russland sich nicht offiziell engagieren wollte, weil natürlich der Einsatz von Wagner es ermöglicht, das abzustreiten. Wir haben das in Libyen gesehen, wir haben das auch in anderen Teilen Afrikas gesehen und auch in Syrien und beispielsweise auch ja schon im Ukraine-Krieg 2014, 2015. Das heißt, das sind Einsätze, die häufig einen irregulären oder einen Spezialcharakter haben, also beispielsweise Sabotage, aber auch Terror gegenüber der Zivilbevölkerung als besonders gefährliche und im Fall von Wagner häufig auch besonders brutale Einsätze. In der Ukraine kommt jetzt sicherlich neu hinzu, dass Wagner die Schwäche der regulären russischen Armee kompensieren soll.
Ist das auch so? Man hört ja immer wieder, dass dann solche Gruppen eben vorgeschickt werden, bevor dann die russische Armee irgendwie einmarschiert, weil in der Bevölkerung das einfacher zu rechtfertigen ist, sozusagen, dass das nicht deren Jungs sind, die russische Armee, sondern irgendwelche anderen privaten Gruppen, und dass man das besser rechtfertigen kann, wenn die, weiß ich nicht, getötet werden.
Das ist sicherlich eine Aufgabenteilung zwischen der Armee und Wagner, obwohl man auch sagen muss, dass die russische Armee auch mit dem Leben ihrer eigenen Soldaten sehr, ich würde sagen, sehr menschenverachtend umgeht. Das Zweite ist sicherlich auch noch mal eine Unterteilung innerhalb Wagners. Also wenn wir uns schauen, welche Kräfte dafür genutzt werden, besonders also Aufgaben zu erfüllen, bei denen es besonders viele Tötungen gibt, also die Verwundeten und die Totenzahl besonders hoch sind, dann sind das eben häufig auch Rekrutierte aus den Gefängnissen. Und da ist eben dann auch die Rechnung, dass im Zweifelsfall nach denen keiner fragt und das einfach nicht so auffällt. Also insbesondere mit dieser Gruppe wird noch mal besonders lapidar und ich würde sagen auch verachtenswert gegenüber deren Leben umgegangen.
Was wissen wir sonst, welche Menschen in diesen Gruppen kämpfen und was deren Motivation ist, da mitzumachen?
Also eigentlich ist Wagner ja eine hochspezialisierte Kampftruppe. Wir haben insbesondere Männer in diesen Truppen, die eine große Kampferfahrung haben, die beispielsweise vorher schon bei der russischen Armee selbst gedient haben oder im Geheimdienstkontext. Und dadurch ist Wagner eben durchaus, ich würde sagen, eine sehr schlagkräftige, sehr erfahrene Truppe. Wird jetzt aber, weil eben der Blutzoll auch für die russische Seite in diesem Krieg so hoch ist und man einen enormen Bedarf an Personal hat, durch dieses, Kanonenfutter aus den Gefängnissen oder auch aus anderen Bereichen aufgestockt und das eben kompensieren zu können.
Welche Rolle russische Söldner im Angriffskrieg auf die Ukraine haben, darüber habe ich mit Sarah Pagung von der Körber-Stiftung gesprochen. Ganz herzlichen Dank, Frau Pagung, fürs Gespräch.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vielleicht ist euch das mal aufgefallen, wenn ihr durch Instagram oder TikTok gescrollt seid, so in den letzten Wochen, Monaten. Es war sehr lange ziemlich farblos geworden. Beige, weiß, beige-grau ist in den letzten Monaten so das Farbkonzept gewesen, was von vielen InfluencerInnen sehr bewusst gewählt wurde. Vanilla Girls oder Clean Girl Chic, so nannte sich dieser Trend. Und ich habe gesagt nannte, weil so langsam scheint die Farbe zurückzukehren. Mintu Tran aus unserem Deutschlandfunk Nova Team, sie ist immer auf dem neuesten Stand der Trends und sie hat sich mit den Farben beschäftigt. Warum erstmal waren oder sind InfluencerInnen so besessen von Beige?
Ja, das war echt auffällig, ne? Also von größeren Social-Media-Stars wie Kim Kardashian bis hin auch zu deutschen InfluencerInnen sahen die Videos und die Fotos oft so aus, als wären sie und ihre ganze Welt in ein Glas Mandelmilch gefallen. Also meistens sind es halt Frauen und die sind in hellen, neutralen Farben gekleidet und bewegen sich in ihren makellos aufgeräumten Wohnungen, die auch eher in Beige-Tönen eingerichtet sind. Und ich habe mal den Farbpsychologen Carsten Hohmann gefragt, warum das gerade so vielen Menschen gefällt. Und er vermutet, dass das auch an dem sehr aufgeheizten Ton liegt, der oft auf Social Media vorherrscht.
Und dieser Beige-Trend ist nur logisch daraus entstanden, weil eben kaum noch jemand Farbe bekennen möchte. Alle wollen quasi, also so ein Stück Uniformität dadurch entstanden. Man will gleicher sein, man will nicht anecken. Es strahlt natürlich auch eine gewisse Ruhe aus, eine gewisse Neutralität, aber eben auch so eine Unsicherheit.
Also er sagt, das ist ein Zeichen von Unsicherheit und dass man dadurch farblich Orientierung sucht. Er hat auch ein anderes Beispiel genannt, dass viele sich zum Beispiel auch in der Teenagerzeit eher an monochromen Farben orientieren und zum Beispiel nur schwarz tragen, weil man oft in der Zeit einfach ein bisschen orientierungslos ist und sich fragt, wo stehe ich denn gerade, wer bin ich gerade?
Interessante Interpretation. Ich trage schwarz gerne, weil ich finde, es steht einem immer gut. Aber okay. Aber was macht das mit einem, wenn man die ganze Zeit von diesen ja sehr neutralen Farben, beige, weiß, grau umgeben ist?
Ja, also diese hellen Farben, die werden ja auch immer mit Reinheit, mit Perfektheit, mit Makellosigkeit assoziiert. Und das Problem ist, das Leben, das ist eben nicht perfekt.
Vor allem nicht, wenn du ein Nutella-Brot isst.
Zum Beispiel. Und auf einem hellen Pulli oder dem hellen Sofa sieht man so einen Nutella-Fleck halt schon ziemlich schnell. Und der Farbpsychologe sagt, am Ende verstärkt diese neutrale Farbpalette sogar unsere Unsicherheiten.
Wenn wir uns eben nicht mit Farben umgeben, sondern in einer monochromen Umgebung uns aufhalten, damit stärken wir den Nährboden für psychische Erkrankungen, für Burnout-Erkrankungen, für Depressionen.
Er sagt also, wir brauchen unbedingt mehr Farbe in unserem Leben. Das ist auch wichtig für unsere mentale Gesundheit.
Sehen wir denn da schon einen Trend, also in die entgegengesetzte Richtung?
Ja, total. Also wenn ich gerade die Modemagazine durchblättere und die Trendfarben für 2023 durchgehe, dann sind das alles andere als neutrale Farben. Also Knallgelb, Krokuslila, Barbie-Pink und ganz viele schöne Grüntöne. Und eine, die darüber echt froh ist die Autorin Shada Kurt. Und sie sagt, dieser ganze Beige-Trend, der hat auch mit einem gewissen Frauenbild zu tun.
Es hat ja auch sehr viel irgendwie mit Whiteness zu tun und mit einem gewissen auch weißen Frauenbild und auch mit einem Frauenbild, wo es ja auch wieder darum geht, gewisse ästhetische Vorstellungen zu erfüllen. Aber das soll halt so mühelos wie möglich wirken, wie dieser ganze Natural Look. Also Frauen sollen sich halt die ganze Arbeit machen, die ganze ästhetische und die ganze Schönheitsarbeit, aber es soll halt nach außen hin so natürlich wie möglich wirken.
Ja, sie sagt, Schönheit und Ästhetik, das ist auch Arbeit und das soll man auch sehen können. Bei ihrer Buchpremiere hatte sie deshalb ein leuchtend grünes Kleid mit lila Schuhen und lila Nägeln an. Und die Moderatorin von diesem Event war genau umgekehrt angezogen, nämlich lila Kleid und knallgrüne Stiefel.
Das muss man natürlich auch wollen. Ne?
Ja.
Also lila und grün ist auch eine gewagte Kombination. Aber ich sag mal so, man findet es in der Natur, gerade auch, wenn die Krokusse blühen zum Beispiel.
Ja, grüner Stiel, lila Blüte passt so. Ja auch viel besser zum Frühling. Und dass wir wieder sichtbarer werden, farbiger werden, aber auch lauter werden, sagt der Farbpsychologe Carsten Hohmann, findet er gut.
Wir dürfen endlich wieder lernen, Farbe zu bekennen. Wir dürfen endlich wieder lernen, eine Meinung zu haben. Und auch lernen, dass wir zumindest hier in unserem Raum, in unserem politischen Raum, in unserem Kulturraum, damit ja auch keine zumindest schlimmen Konsequenzen fürchten dürfen, sondern wir setzen uns damit vielleicht einer Diskussion aus. Wir setzen uns damit vielleicht jemandem aus, der sagt, das gefällt mir aber nicht. Dadurch werden wir streitbar und das ist gut so.
Also Farbe drückt auch unsere Emotionen aus, unsere Meinungen und die sollten wir zulassen und nicht unterdrücken.
Meine gerade sehr angesagte Farbkombination ist ja Pink und Rot.
Finde ich auch geil.
Hätte ich früher nie getragen, weil ich dachte, das beißt sich, kann man nicht machen. Aber auch wenn ich Blumen kaufe, ich kaufe jetzt immer Rot und Pink. Ich finde das so schön.
Das ist voll schön.
Ich freue mich immer, wenn ich
dran freue mich auch über gelbe Klamotten.
Ja. Immer. Und Gelb und Pink ist auch eine gute Kombination.
Das stimmt auch.
So. Warum Social Media voller beiger Outfits und beigen Wohnzimmern war und warum es gut ist, dass sich immer wieder mehr Menschen wieder mehr zu Farbe bekennen, darüber habe ich gesprochen mit Mirto Trane aus unserem Deutschlandfunk Nova Team, die immer up to date ist.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Also er scheint begeistert zu sein, der Kommandeur der deutschen Flugbereitschaft.
Es ist ein State-of-the-Art-Luftfahrzeug, was wir hier bekommen haben, das Modernste, was der Markt gerade hergibt.
Ja, die deutsche Flugbereitschaft hat 3 neue Regierungsflieger bekommen, in denen Bundeskanzler, Bundespräsident und die Regierungsmitglieder also zu Terminen reisen, sozusagen die deutschen Air Force Ones. Und auch wenn es das Modernste ist, was der Markt hergibt, gibt es Kritik an den neuen Regierungsfliegern, weil sie nämlich nicht gut genug geschützt sein sollen. Wollen wir drüber sprechen und auch der Frage nachgehen, was eine Regierungsmaschine eigentlich alles können muss. Erklären kann uns das Laura Fromberg. Sie ist Luftfahrtexpertin und Chefredakteurin vom Aero Telegraph. Laura, was ist denn die Kritik an den neuen Regierungsfliegern? Ich habe gerade schon gesagt, nicht sicher genug?
Also das Problem an den neuen Flugzeugen ist, dass sie kein Raketenabwehrsystem haben aktuell. Das heißt, für gewisse Missionen muss man aktuell dann noch andere Flugzeuge nehmen.
Ne, russischer Angriffskrieg auf die Ukraine sind besondere Zeiten, deswegen ist die Kritik dann wahrscheinlich auch noch mal größer. Aber was heißt das dann? Da muss man andere Flieger nehmen?
Die Luftwaffe verfügt ja noch über anderes Fluggerät, zum Beispiel den A400M. Das ist ein anderes Flugzeug, das hat solche Möglichkeiten. Und auf speziellen Flügen, auf denen das nötig ist, wird dann der eingesetzt.
Okay, das heißt, die sind dann nicht ganz so komfortabel wahrscheinlich, wenn das so besondere Maschinen sind.
Ja, vor allem nicht ganz so modern jetzt wie ein Airbus A350. Also das zeichnet den ja aus, der verbraucht nicht so viel. Es ist ein ganz modernes Flugzeug aus Verbundwerkstoffen, was auch ein Problem sein könnte, wenn es um den Einbau eines solchen Abwehrsystems geht.
Das heißt, das könnte man nicht einfach so jetzt noch irgendwie draufrüsten oder so?
Also nicht auf die Schnelle. nicht auf die Schnelle. Also vielleicht gibt es diese Technik. Die Luftwaffe erzählt natürlich nicht sehr viel darüber, weil es natürlich hoch sicherheitsrelevant ist und ganz viel wird man darüber wohl nicht erfahren können.
Was unterscheidet denn grundsätzlich so eine Regierungsmaschine von einem normalen Linienflugzeug?
Naja, also die Ausstattung ist in vielen Regierungsmaschinen natürlich deutlich luxuriöser. Wenn man jetzt die älteren Regierungsmaschinen von Deutschland angeguckt hat, da gab es einen Salon, Büros plus noch eine komfortable Kabine für dann die begleitenden Journalistinnen und Journalisten und Mitarbeitenden und die natürlich ein bisschen bequemer ist als jetzt die Economy-Kabine, die wir gewöhnt sind. Und also die ist natürlich deutlich komfortabler ausgestattet und das sind diese A350 auch.
Mhm. Gibt es denn so einen allgemeinen Standard für Flugzeuge, in denen Regierungschefs und Chefinnen fliegen oder ist das überall unterschiedlich?
Das ist überall unterschiedlich. Es gibt auch Regierungen, die haben gar keine oder die setzen dann auf Charterflüge. Manchmal wird sogar auf Linienflügen geflogen. Ich meine, der bekannteste Jet in der Richtung ist natürlich die Air Force One in Amerika. Die ist ausgestattet, glaube ich, mit so ziemlich allem, was es gibt. Die kann auch in der Luft betankt werden, hat angeblich ein fliegendes Krankenhaus an Bord, ist einfach eine Kommandozentrale, sollte am Boden gerade gar nichts mehr gehen.
Das heißt, die Air Force One, die ist da schon nochmal, also sie ist ja wirklich die bekannteste, berühmteste. Es gibt so einen Hollywood-Film, die nach ihr benannt ist. Die kann eigentlich alles.
Die kann eigentlich ziemlich alles, ja.
Aber das Essen, habe ich mal gelesen, muss man an Bord selber bezahlen. Kann das sein?
Ja, genau. Da gab es jetzt ein bisschen Ärger oder es haben sich, glaube ich, einfach Mitarbeitende im Weißen Haus ein bisschen beschwert. Das Essen an Bord der Air Force One ist tatsächlich offenbar sehr gut. Ich habe es noch nie essen dürfen, aber kostet halt was. Und je nachdem, wie oft man damit unterwegs ist, sind dann so Rechnungen von bis zu $1,000 im Jahr oder so zusammengekommen. Und wenn das jetzt mal Praktikantinnen oder Praktikanten sind, die da unterwegs sind, die haben halt nicht so einen hohen Lohn. Und die haben sich beschwert.
Was eine Regierungsmaschine so alles können muss, darüber habe ich mit Laura Fromberg gesprochen. Sie ist Luftfahrtexpertin und Chefredakteurin vom Aerotelegraph. Laura, ich danke dir sehr.
Gerne, gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wie war eure Mittagspause heute so? Konntet ihr eine machen? Habt ihr es euch vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, auf der Terrasse in der Sonne bequem gemacht? Oder gab es vielleicht nur einen Kaffee und einen Schokoriegel mittags am PC? Es gibt ja so Tage, da kommt man einfach nicht dazu, richtig Pause zu machen. Und am Ende fühlt man sich dann auch richtig fertig am Ende des Arbeitstages, weil man einfach die ganze Zeit durchgeballert hat. Dabei ist es total wichtig, zwischendurch auch mal wirklich zur Ruhe zu kommen. Und ja, ich weiß, in manchen Berufen ist das fast unmöglich. Aber wenn es irgendwie geht, haben wir Deutschlandfunk Nova-Reporter Jan Dahlmann heute damit beauftragt, mal sich anzuschauen, wie wir wirklich gut in der Mittagspause runterkommen können.
Baby, ich hab Stress. Ja, ey, keine Zeit, keine Pause, keine Ruhe, nur Stress.
Ja, Stress, Stress, Stress. Wer kennt das nicht? Ich muss das noch schaffen, diese Mail noch schreiben und die Deadline für die Abgabe kommt auch immer näher. Zeit für Pausen gibt's da eigentlich nicht. Die sehen dann bei mir auch eher so aus. Ich hol meine Snacks aus dem Rucksack, hol mir vielleicht noch einen Kaffee und dann, ja, dann setze ich mich direkt wieder an den Schreibtisch. Und ganz ehrlich, ist sowas überhaupt eine Pause?
Ja, eine halbe, würde ich sagen.
Das sagt Boris Bornemann, Psychologe und Achtsamkeitscoach.
Weil du eben nicht wirklich wegkommst von dem, was du tust. Ne? Du kommst nicht aus der Körperhaltung raus.
Nee, definitiv nicht.
Du liest vielleicht dann auch noch mal ein paar Arbeits-E-Mails dabei.
Ja, mindestens das.
Wir müssen auch immer verstehen, dass unser Körper ja auf andere Signale reagiert als unser Verstand. Also verstandesmäßig können wir sagen, so, jetzt ist Pause. Aber der Körper checkt das erst, dass jetzt wirklich eine Erholungszeit ist, wenn sich da auch im Äußeren ordentlich was ändert. Insofern würde ich sagen, Pausen, die vor Bildschirm verbracht sind, naja.
Okay, das ist deutlich. Aber wie wäre es denn besser? Wie sieht so eine perfekte Pause aus?
Wenn wir Pausen machen, ist es gut zu gucken, dass wir etwas tun, was etwas anderes ist als das, was uns anstrengend und stresst. Und bei vielen von uns sind das ja sitzende Tätigkeiten, geistige Tätigkeiten. Deswegen ist es in jedem Fall gut aufzustehen, rauszugehen, sich zu bewegen. Und tatsächlich kann auch einfach körperliche Bewegung Cortisol abbauen, also Stresshormone abbauen.
Also mache ich es heute mal anders. Heute mache ich meine Mittagspause so. Im Park nebenan gehe ich gemütlich spazieren, Cortisol abbauen. In meinen Gedanken bin ich immer noch bei der Arbeit und das muss ich ändern. Um auch meinen Kopf abzuschalten, hilft Meditation. Habe ich absolut keine Erfahrung mit, aber das ist auch nicht schlimm, sagt Boris Bornemann.
Also gerade wenn ich da nicht so erfahren bin, ist es sehr gut, da eine geführte Meditation zu machen. Da nimmt mich jemand an die Hand. Ich habe zum Beispiel so eine Übung, die heißt Stressbremse. Das sind so 6 Minuten, ja, ganz kurz gesagt, ein bisschen im Körper ankommen. Es hilft auch manchmal, den Körper tatsächlich zu berühren, mit einer Hand auf dem Herzen und auf dem Bauch und ein bisschen mehr Kontakt herzustellen, um wahrzunehmen, was ist da gerade so in mir los. Und dann ein bisschen damit zu atmen, zur Ruhe zu kommen.
Kopfhörer rein und los geht's.
Nimm nun eine bequeme, aufrechte und würdevolle Sitzposition ein.
Von solchen geführten Meditationen gibt's jede Menge. Die hier zum Beispiel ist von unserem Achtsam-Podcast.
Durch diese stabile Position hilfst du deinem Geist und deinem Körper zur Ruhe zu kommen.
Und nach 5 Minuten ist es schon vorbei.
Kehre wieder sanft zu deiner Atmung, bis sich deine Aufmerksamkeit stabilisiert hat.
Dadurch, dass ich mich so auf meinen Körper und meine Atmung fokussiere, gehen meine Gedanken automatisch weg von der Arbeit. Und das hilft dabei, sich zu entspannen und runterzukommen. Also spazieren gehen und eine Mini-Meditation sind definitiv besser, als am Schreibtisch mein Käsebrot zu essen. Trotzdem denke ich auch daran, was ich in dieser Zeit alles hätte schaffen können, wenn ich weitergearbeitet hätte. Aber das muss ich gar nicht, das zeigen Studien. Das sagt der Psychologe Boris Bornemann.
Die Produktivität geht nie zurück, das findet man eigentlich nie. Häufig bleibt sie einfach gleich und manchmal steigt sie sogar auch an. Das heißt, wir machen uns was vor, wenn wir denken, ja, ich habe jetzt irgendwie noch 4 Stunden, die muss ich irgendwie durchballern, um jetzt alles für diese Prüfung vorzubereiten oder um was auch immer. Wenn wir von diesen 4 Stunden immer mal wieder 5 oder 10 Minuten Pause machen zwischendurch, dann werden wir wesentlich zufriedener dadurch kommen und auch am Ende wahrscheinlich das bessere Ergebnis haben.
Also dieses Durchballern, damit wir schnell fertig werden, das bringt gar nichts. Denn durch Pausen kann sich unser Gehirn erholen und danach fokussierter weiterarbeiten. Natürlich müssen nicht alle spazieren gehen oder geführte Meditationen machen. Es geht nur darum, was wirklich anderes zu machen. Wenn wir jetzt zum Beispiel den ganzen Tag allein in der Bib lernen, dann sollten wir in der Pause mit unseren FreundInnen sprechen. Denn so sagen wir unserem Körper und unserem Gehirn ganz klar, jetzt ist etwas anderes, jetzt ist Pause. Probiert's mal aus.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.